Ich werde fast anschliessen, ein bisschen am Predigt von Basil Wittmuth von Ostern. Denn der Text, der über dem ersten Sonntag nach Ostern steht, geht es auch nochmal um die Geschichte rund um Ostern. Sie ist aufgeschrieben im Johannesevangelium im 20. Kapitel, Vers 19 bis 29. Dort heißt es: Es war am Abend eben jenes ersten Wochentages, die Jünger hatten dort, wo sie waren, die Türen aus Furcht vor den Juden verschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Thomas aber, einer der Zwölf, der auch Didymus genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sagte zu ihnen: Wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe und meine Finger in das Mal der Nägel und meine Hand in seine Seiten legen kann, werde ich nicht glauben. Nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder drinnen und Thomas war mit ihnen. Jesus kam, obwohl die Tür verschlossen war, und trat in ihre Mitte und sprach: Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas: Leg deinen Finger hierher und schau meine Hände an und stecke deine Hand aus und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sagte zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm: Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Selig, die nicht mehr sehen und doch glauben. Selig, die nicht gesehen und doch glauben. Der Jünger Thomas konfrontiert uns mit dem Wunsch, Glauben nicht nur zu erfahren, zu verstehen, sondern eben beweisen zu können. Und gerade hier damit stoßen wir eben mit der Ostergeschichte an Grenzen. Während einiges aus dem Leben von Jesus vielfältig in der Bibel und auch außerhalb der Bibel dokumentiert und bezeugt ist, ja, Kreuzigung eigentlich mehr mit Geschichte als mit Glauben zu tun hat, ist das denn mit der Ostergeschichte ganz anders. Um etwas beweisen zu können, so viel ist mir aus meinem Chemiestudium noch hängen geblieben, muss man etwas wiederholen können. Und unter den immer gleichen Voraussetzungen muss immer das gleiche Resultat entstehen. Aber da ist gerade der Haken. Denn Ostern ist etwas Einmaliges. So ist die Auferstehung, auch wenn es viele gute Argumente uns überliefern, eben nicht eine beweisbare Tatsache, sondern eine Sache vom Glauben, ein Akt vom Vertrauen. Im Evangelium vom Sonntag nach Ostern wird uns erzählt, wie Jesus mit dem Zweifel von seinen Jüngern umgegangen ist. Indem er mit ihnen gegessen hat, indem er sich berühren lassen hat, hat er ihnen die Kraft geschenkt, die sie gebraucht haben, um später auch an seine unsichtbare Gemeinschaft mit ihm zu glauben. Aber fangen wir doch am Anfang vom Text an. Die Jünger haben sich weiterhin im Versteckten getroffen. Sie haben Angst gehabt, nachdem ihr Herr gekreuzigt worden ist und begraben worden ist, dass sie die Nächsten sind, die drankommen. Voller Angst haben sie wahrscheinlich bei ihren Zusammenkünften immer ein halbes Ohr nicht bei Gott, sondern draußen auf der Strasse gehabt. Kommen Fussstapfen? Ist irgendetwas an der Tür? Sind sie auch entdeckt oder verroten worden? In diese Situation hinein kommt jetzt Jesus und sagt: Friede, mein Friede sei mit euch. Und mit diesem Gruß wünscht man sich ja nicht nur, dass man keinen Kummer hat oder dass es kein Krieg ist. Mit dem Wunsch Shalom sagt man: Gott möge dir alles Gute, alles, was du zum Leben hier und in der Ewigkeit einmal brauchen wirst, schenken. Friede sei mit euch. Wie schon bei der Geburt von Jesus die Engel, der Hirte, das Gleiche gewünscht haben, tönt die Zusage jetzt erneut aus der Ewigkeit in unsere Welt. Und dass uns die Ewigkeit, wie der Luther mal gesagt hat, näher als unser Rock und Hemd ist, das hat dann 8 Tage später der Thomas dürfen erfahren. Jesus hat all seine Zweifel, all seine Ewigkeit ist, so noch ist sie uns auch heute. Darum heißt es an einer Stelle: Es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du Gott nicht kennst. Jesus ist seinen Jüngern ganz nah gewesen, ist auf ihre Situation eingegangen. Und niemand anders als genau der Jesus, der die Menschen für tot erklärt haben, Gott aber am 3. Tag auferweckt hat, wünscht do seinen Freunden seinen ewigen Frieden. Friede sei mit euch. Und dann geht es weiter. Die Jünger bekommen einen Auftrag. Ein Auftrag, an den sich die Kirche bis heute halten soll, wenn sie Kirche sein möchte. Jesus sagt: Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Was bedeutet der Auftrag von Jesus? Ich möchte 3 Punkte rauspicken. Zum Ersten bedeutet es, Jesus hat gemeint, in seinen Dienst eingestellt. Die Botschaft, die Jesus gebracht hat, ist für die ganze Welt bestimmt. Jetzt, wo er zurückgekehrt ist zum Vater, muss die Gemeinde die angefangene Aufgabe weiterführen. Die Gemeinde soll die frohe Botschaft von Jesus Christus weiterverzählen, austragen, wohin wir auch immer gehen. Und darüber hinaus, wir sollen das Evangelium mit unseren Händen, mit unseren Herzen, mit unseren Füßen weitertragen. Diese verantwortungsvolle Aufgabe hat Jesus der Gemeinde anvertraut. Diese verantwortungsvolle Aufgabe hat Jesus auch uns als Gemeinde dort zu Auftragen anvertraut. Erstens, Gemeinde ist in sie Dienst gestellt. Und das Zweite, Gemeinde ist auf Jesus angewiesen. Wer ausgesandet ist, braucht jemanden, der aussendet. Und er braucht eine Botschaft. Und wenn die Botschaft nicht nur bloße Worte sollen sein, braucht es eine Kraft und Autorität, die hinter dieser Botschaft steht. Es braucht jemanden, wenn man ins Zweifeln kommt. Die Kirche ist auf Jesus angewiesen. Ohne ihn hat sie nichts zu verkünden. Ohne ihn ist sie leer und kraftlos. Nur Jesus gibt der Kirche Sinn, Kraft, und er ermutigt uns und erleuchtet uns. Und noch etwas Drittes. Die Aussendung der Gemeinde durch Jesus hat eine tiefe Parallele zur Sendung von Jesus durch Gott Vater in die Gemeinde. Wenn wir das Johannesevangelium lesen, ist kaum zu überlesen, dass die Beziehung von Jesus zu Gott von 2 Sachen praktisch: von einem vollständigen Gehorsam und von einer vollkommenen Liebe. Nur indem Jesus seinen Vater geliebt hat und sein Vater ihn geliebt hat. Und indem Jesus Gott Vater treu geblieben ist, hat er der Botschafter von Gott sein. Und so kann auch die Kirche nur Botschafterin von Jesus sein, wenn sie Jesus ins Zentrum stellt, ihn von Herzen gern hat und ihm auch gehorsam ist. Kirche, auch wir hier als Gemeinde in Oftringen, müssen uns davor hüten, Botschafter von uns selber, von unserer eigenen Sache zu sein. Wir haben nichts anderes als Botschaft von Jesus weiterzugeben. Wir sind hier für andere. Oder wie es der Dietrich Bonhoeffer mal gesagt hat, Kirche ist nur so lange Kirche, wie sie eben Kirche für andere ist. Sie soll sich nicht um sich selber drüllen, sie soll nicht ihre eigene Politik verfolgen, sondern dem Willen von Jesus gehorsam sein. Kirche versagt immer dann, wenn sie anfängt, Probleme aus eigener Kraft zu lösen. Wenn sie aufhört, sich der Führung und dem Schutz von Jesus voll anzuvertrauen. Und dann heißt es, empfangt den Heiligen Geist. Der Vers erinnert an etwas ganz am Anfang von der Bibel, an die Schöpfung. Dort heißt es nämlich, da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Erde und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Dort, wo der Heilige Geist ankommt, dort entsteht Leben. Das Kommen vom Heiligen Geist ist auch heute wie eine neue Schöpfung. Mutlose bekommen plötzlich Mut. Schwache werden gestärkt. Verzweiflung verwandelt sich in Hoffnung. Und Abgestorbenes wird wieder lebendig. Dort, wo der Heilige Geist über die Gemeinde kommt, erwacht sie neu gestärkt für ihre Aufgabe in dieser Welt. Und wenn wir im Text weitergehen, kommt jetzt das Problem von Thomas. Ich glaube nur, was ich mit meinen Augen sehe. Ist das wirklich das Problem von Thomas? Wir reden dann auch schnell vom ungläubigen Thomas. Und ich glaube, wir dienen ziemlich Unrecht damit. Dann haben die anderen Jünger 8 Tage vorher nicht genau gleich reagiert, wo die Frauen gekommen sind und gesagt haben, er ist auferstanden, er lebt, wir haben ihn gesehen. Haben sie gesagt, so ein Schmarrn. Im einen Evangelium heisst es Weibergeschwätz. Und statt dem haben sie sich hinter verschlossenen Türen verbarrikadiert. Also, ich glaube nur, was ich mit meinen Augen sehe, nicht nur das Problem von Thomas, sondern ein allgemein menschliches Problem. Ich glaube nur, was ich mit meinen Augen sehe, das ist tatsächlich ein grosses Problem. Aber zuerst einmal aus einem ganz anderen Grund. Denn umgekehrt gilt, nicht alles, was wir mit unseren Augen sehen, können wir und sollen wir glauben. Darum umgebig und alles glücklich lachende Menschen für ein Versicherungsprodukt lustig. Und dabei wissen wir eigentlich, dass keine einzige Versicherung uns Glück garantieren kann. Und noch schwieriger wird es in der heutigen Zeit mit KI, mit der künstlichen Intelligenz. Uns werden Bilder vorgesetzt, uns werden Videos präsentiert, Wir hören Reden, die es so in der Realität nie gegeben hat. Nicht alles, was wir sehen, können wir und dürfen wir glauben. Und viele tun es gleich und sagen dann, ja, ich habe es ja gesehen. Das Bild war ja in der Zeitung oder im Fernsehen oder weiss ich nicht was. Und umgekehrt gilt, nicht alles, was wir glauben können, müssen wir unbedingt sehen. Ich glaube zum Beispiel daran, dass im Moment in dieser Kirche nicht nur ich predige, sondern dass da SRF 1 noch ist oder Radio Agovia. Ich sehe es nicht, aber ihr stimmt mir sicher alle zu. Wir sind alle überzeugt, dass die Wellen alle da innen sind und wenn man es entsprechenden Grad hat, man es auch hören wird. Nicht alles, was wir nicht sehen, ist darum nicht Realität. Und so glaube ich eben auch, dass wir heute noch viel mehr da innen sind als die, die wir voneinander sehen, um Gottesdienst zu feiern. Ich glaube daran, dass der Auferstandene mitten unter uns ist und mit uns feiert und Gott mit seinen Engeln uns umstellt, die auch mitfeiern in diesem Gottesdienst. Selig sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Eine ermutigende Zusage, die uns sagt, wir müssen nicht wie die ersten Jünger uns ängstlich verbarrikadieren. Wir dürfen frei und mutig leben und die Botschaft raustragen. Das Leben hat über den Tod gesiegt. Das Leben hat das letzte Wort. Auch wenn uns der Tod vielleicht ganz persönlich oder im Fernsehen unter uns. Und er ruft jedem von uns heute Morgen gleich wie damals seinen Jüngern zu, Friede sei mit dir. Ich hülle dich ein in mein Frieden. Er durchfließe dich. Er verändert deine Seele. Er verändert dein Herz. Mit dem Frieden darfst du leben. Der Frieden, ja, stimmt auch wieder, können wir nicht immer äußerlich sehen. Häufig sehen wir vielleicht in diesen Tagen gerade das Gegenteil davon. Und gleich können wir mitten in dem Sturm, in dem Nichtbegrifflichen, in dem, was alles durcheinander geht, den Frieden erleben in Jesus. Und so selber zu Friedensstifterinnen und Friedensstifter werden. Und das fängt manchmal bei der Wohnungstür von unserem Nachbarn, von unserer Nachbarin an. Und manchmal sogar in der eigenen Familie, dass wir den Auftrag haben, Frieden zu stiften. Jesus sagt uns, so wie mich der Vater in die Welt geschickt hat, so schicke ich heute auch euch. Gehen wir mutig in den Alltag als Sohnige, wo das erste Mal nach dem Reich von Gott sich sehnen, weil sie glauben, dass er als so verstanden mitten unter uns ist und einmal all das, was heute noch nicht stimmt, zum Guten verlanden wird. Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Als einzelne Christen und als Gemeinde werden wir durch den Text vom heutigen Sonntag aufgefordert, als Botschafterinnen und Botschafter vom Auferstandenen zu leben und sie Botschaft mit Herz, mit Maul, mit Hand rauszutragen in die Welt. Und dabei gilt, nochmal gesagt, nicht alles, was wir sehen, können wir glauben. Und nicht alles, was wir glauben, müssen wir mit unseren Augen sehen. Darum will ich preisen, die am Evangelium von Jesus Christus vertrauen. Dem Evangelium, wo seine Jünger gesehen haben. Mit Anlaufschwierigkeiten, wir haben es am letzten Sonntag an Ostern auch gehört, dass Gesehen gar nicht immer hilft, nicht zu zweifeln. Wo die Jünger gesehen und dann auch geglaubt haben, dass wir das Evangelium weitergehen, weil Jesus mitten unter uns ist. Amen.